Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie und im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Heute habe ich eine Folge vorbereitet, in der ich dich wieder mit nach draußen nehme. Es geht gleich zu zwei Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz, dem Pfaffenstein und dem Lilienstein. Die Wanderungen dorthin liegen schon etwas weiter zurück. Im Herbst und im Winter des vergangenen Jahres habe ich die unternommen. Ich war insgesamt zweimal auf dem Pfaffenstein und einmal auf dem Lilienstein. Jedes Mal, wenn ich erzählte, dass ich noch nie auf dem Lilienstein war, wurde ich sehr ungläubig angeschaut. Du warst schon an so vielen Orten in der Sächsischen Schweiz, aber noch nie auf dem Lilienstein? Das kann nicht sein. Ich war fest entschlossen, das anzugehen und landete dann irrtümlich beim Versuch, auf den Lilienstein zu kommen, wieder auf dem Pfaffenstein. Da war ich dann wohl zu diesem Zeitpunkt etwas verwirrt. In dieser Folge erwarten dich neben einigen Fakten auch wieder ein paar persönliche Gedanken. Die ein oder andere Sage habe ich ebenfalls im Gepäck. Falls du also Lust hast, mich auf eine imaginäre Wanderung voller Kontraste zu begleiten, von Herbstlaub über Schneelandschaften bis hin zu sagenhaften Felsformationen, dann solltest du unbedingt weiterhören. Chronologisch fanden die Wanderungen auf dem Pfaffenstein zuerst statt und deswegen möchte ich auch damit beginnen. Die erste Wanderung auf das Felsmassiv wagte ich im Herbst. Bunt leuchtende Blätter in Gelb, Gold und Braun säumten die Wege. Der Aufstieg auf der stillen Seite, also der Südseite und vorbei am Fuße der Barbarine war kein Spaziergang, aber der Weg glich dem, der durch ein buntes Kunstwerk führte. Die Barbarine, die freistehende Felsnadel, ist eine der bekanntesten im deutschen Teil des Elbsandsteingebirges. An der Talseite misst sie 42,7 Meter in der Höhe. Sie gilt als Wahrzeichen der Region. Und außerdem erzählt diese Felsnadel ihre ganz eigene Geschichte.
Die steinerne Jungfrau auf dem Pfaffensteiner. Von dem Pfaffen- oder Jungfernstein bei Königstein, an dessen Südseite man einen Felsen in Form einer riesigen Jungfrau erblickt, erzählt sich das Volk folgende Geschichte. In Pfaffendorf lebte einst eine fromme Mutter, die ihrer Tochter zur Pflicht machte, des Sonntags regelmäßig die Kirche zu besuchen. Als sie aber merkte, dass das Mädchen statt zum Gottesdienst unter der Kirche auf den Pfaffenstein in die Heidelbeeren ging, verfluchte sie ihre Tochter, dass diese auf der Stelle zu Stein werde. Das ist auch augenblicklich geschehen und die in Stein verwandelte Jungfrau soll auf immer hier stehen bleiben, um alle ungehorsamen Kinder zu warnen. Das Volk aber nennt den Felsen gewöhnlich Barbarina, weil das Mädchen mit seinem Taufnamen Barbara gehießen haben soll.
In einer anderen Variante der Sage handelt es sich bei der Mutter des Mädchens um eine böse Hexe und das Mädchen trifft am Pfaffenstein auf ihren Geliebten, einen Förster, der dem benachbarten Klettergipfel seinen Namen gab. Der Pfaffenstein, so sagenumwogen er ist, hat tatsächlich auch einiges zu bieten. Knapp 435 Meter über Normal Null liegt der höchste Punkt. Links von der Elbe und nahe der Festung Königstein wird er wegen seiner vielfältigen Struktur auch als die Sächsische Schweiz im Kleinen bezeichnet. In Kriegszeiten diente der Tafelberg häufig wegen seiner zerklüfteten und zahlreichen Höhlen auch als Zufluchtsort für die im Umkreis wohnenden Bauern. Heute gibt es tatsächlich auch noch einige dieser Höhlen und Nischen und verschlungenen Pfade auf dem Plateau. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Gipfel touristisch genutzt. Ein Gasthaus lädt mit warmen Getränken und Speisen ein. Eine gut erhaltene Ruine eines kleinen Häuschens gibt erstmal noch weitere Rätsel auf. Und ein Aussichtsturm führt noch höher hinaus. Der erste hölzerne Turm wurde am 2. September 1894 eingeweiht. Der durch Bäume unverstellte Rundblick lässt einen bis weit in die böhmische Schweiz blicken. Der Neubau aus Sandstein von 1904 wurde im August vom Pfarrer Heuer aus Königstein eingeweiht. Um das Rätsel des kleinen Häuschens noch zu lüften. Hierbei handelt es sich um die Ruine des ehemaligen Vereinshauses des Bergschützenvereins Falken. 1924 wurde das kleine Häuschen inklusive eines Schießstandes gebaut. Die Tätigkeiten des Vereins wurden aber bereits 1945 wieder verboten und seitdem verfallen diese kleinen Anlagen. folgt man einem kleinen Weg vorbei am Aussichtsturm, klettert man niedrige Stiegen hinab und hinauf, man zwängt sich durch einen schmalen Felsspalt und steht auf einmal auf Augenhöhe mit dem Kopf der Barbarine. Einige inzwischen schlecht lesbare Tafeln erzählen von der Geschichte der Kletterer, die diesen Felsen erschlossen haben. 1905 die Erstbesteigung des Gipfels durch Rudolf Fuhrmann und Oliver Perry Smith am 19. September. 1921 bereits die 1000. Besteigung. 1924 wurde eine zweite Kletterroute an der Talseite durch Alfred Herrmann erschlossen. 1946 begannen bereits erste Sanierungsarbeiten. Und 1964 und 1979-80 folgten weitere Sanierungen. Trotz der aufwendigen Sanierung musste die Barbarine 1975 für den Klettersport gesperrt werden. Durch mehrere Blitzschläge in den Kopf der Felsnadel und die fortschreitende Erosion wurde der obere Teil zunehmend instabil und die Sicherheit der Kletternden konnte nicht mehr gewährleistet werden. Bereits mehrere Jahre zuvor wollten die Eigentümer des Landes um die Barbarine die Besteigung verbieten lassen. Das Areal war durch den intensiven Besuch von Wandernden und Bergsteigern so stark geschädigt, dass eine Aufforstung auf dem versandeten Boden gar nicht mehr möglich war. 1987, am 13. Dezember, wird die Barbarine zum Naturdenkmal erklärt. 2005 gibt es eine Festveranstaltung mit dem Namen 100 Jahre Erstbesteigung der Barbarine auf dem Pfaffenstein. Heute wird das Naturdenkmal nur noch mit Ausnahmegenehmigung von Geologen und anderen Wissenschaftlern bestiegen, die den aktuellen Zustand untersuchen. Beim zweiten Mal landete ich mehr oder weniger aus Versehen auf dem Pfaffenstein. Eigentlich wollte ich auf den Lilienstein. Der vollen Überzeugung, das richtige Ziel in meiner Wander-App eingegeben zu haben, machte ich mich auch auf den Weg. Zugegeben, ich war wirklich schon ein bisschen durch den Wind und die dunklen Dämonen, die mich da gejagt haben, die waren nah und sie waren dunkel. Sie haben den Blick etwas verschleiert und ich wollte einfach nur raus und den Kopf frei bekommen und für mich sein. Da ich bei dieser Wanderung an einem anderen Spot startete und auch einen anderen Aufstieg wählte, fiel mir mein Fehler erst auf, als ich schon über die Hälfte des Weges hinter mir hatte. Bei diesem Auszug war nicht nur gefühlt alles anders. Der Winter hatte die Landschaft in eine monochrome Welt verwandelt, die klare Luft und die frostigen Felsen schufen so eine ganz, ganz eigene Stimmung. Rückblickend hätte auch diese Situation wieder nicht passender sein können. Und es war wohl der Moment, in dem ich das folgende Learning zum ersten Mal hatte. Manchmal ist es auch einfach gut, seine Pläne einfach über den Haufen zu werfen und sich treiben zu lassen. An einer in den Stein eingelassenen Gedenktafel, gewidmet Karl Gottlob Jekyll, kam mir das, was ich da sah, jetzt irgendwie bekannt vor. Ich zählte eins und eins zusammen, zuckte mit den Achseln und setzte meinen Weg fort. Jetzt war ich auch einmal da und es tat mir gut. Und was für einen Unterschied macht es für den Moment, in dem Moment für mich, ob ich auf den Pfaffenstein oder auf den Lilienstein laufe? Jekyll zählt zu den neuzeitlichen Erschließern des Pfaffensteins und war zu seiner Zeit etwas, was man heute als Fremdenführer bezeichnen würde. Der Volksmund nannte ihn den Berggeist vom Pfaffenstein oder den Rübezahl vom Pfaffenstein. Das ihm gewidmete Marmormedaillon am Jekyllfels mit lebensgroßem Brustbild enthält die Inschrift:
Dem Erschließen und Hüter des Pfaffensteins, Herrn Karl Gottlieb Jekyll, gewidmet, vom Vaterlandgebirgsverein Saxonia, den 2. Oktober 1881.
So viel Geschichte. Und dabei ging mir bei den Wanderungen so meine ganz eigenen Geschichten durch den Kopf. Ich machte mir schon sehr, sehr viele Gedanken über das, was war, das, was kommen würde und wie das, was gerade ist, Einfluss auf meine Zukunft haben könnte. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, an dem mir vollkommen klar war, dass es so nicht weitergehen konnte. Aber ich hatte auch noch nicht die Kraft, diese Veränderung selber loszutreten. Wie die Natur im Winter sammelte ich Kraft für das, was vor mir lag. Nicht nur ich mag übrigens den Pfaffenstein, viele, viele Wanderer strömen zu jeder Jahreszeit dorthin. Vielleicht fußt diese große Begeisterung auch darauf, dass König Friedrich August III. Und seine Töchter den Berg 1915 bestiegen und in der Wirtschaft einkehrten? Wer weiß. Der Abstieg bei der Wanderung war jeweils gleich. Das Nadelöhr bietet sich hier sehr gut an. Von den oberen Felsen des Plateaus genießt man noch einmal einen wunderschönen Blick auf die Festung Königstein, den 349 Meter hohen Nachbarberg Quirl sowie die Dörfer Kunnersdorf und Pfaffendorf. Weite, Ferne, klarer Himmel, die ein oder andere Wattewolke, im Winter eher ein eisiger Wind, im Sommer eine erfrischende Brise. Das Verweilen lohnt sich. Teilweise über steile Eisenstiegen und je nach Witterung von Schnee und Blättern rutschige Wege geht es etwa 550 Stufen abwärts. Es ist also Vorsicht und Trittsicherheit geboten. Der Abstieg endet auf einem breiten Waldweg, der zurück nach Pfaffenstein führt. Der Lilienstein. An dieser Stelle könnte ich jetzt auch sagen, endlich das Ziel erreicht oder der erneute Anlauf hat sich gelohnt oder gut geplant ist halb am Ziel. Dann widerspreche ich mir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber wie man es auch nennen möchte, der Lilienstein stand ja nach wie vor auf meiner Bucketlist Sächsische Schweiz. An einem Wintertag im Januar nahm ich dieses Ziel nun erneut in Angriff und ich landete tatsächlich auf dem richtigen Fels. Er ist der rechtselbische Tafelberg und ebenfalls das Symbol des Nationalparks Sächsische Schweiz. Durch die Flussschleife der Elbe sieht es so aus, als würde der Fels komplett von der Elbe umflossen werden. Tatsächlich wird er aber auch auf drei Seiten eingeschlossen. Der Aufstieg führte, typisch für die Sächsische Schweiz, steil und über Stufen nach oben. Ich habe sie diesmal nicht gezählt, aber es waren einige. Das Stufenzählen in der Sächsischen Schweiz, das ist so ein Ding. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Und es ist okay, wenn ich es nicht mache. Es ist einfach schön, es nicht zu wissen, wie viele Stufen es waren. Stattdessen habe ich mich halt einfach damit abgefunden, dass diese Stufen überall auftauchen. Aber vor allem damit, dass es besonders viele sind. Und genau das macht es aber auch immer wieder reizvoll. Nach einem steilen Aufstieg wird man oft mit einer sehr, sehr weiten und überraschenden Aussicht belohnt. Die zarte, dünne Schneedecke hatte den Berg in ein Winterwunderland verwandelt. Jeder Schritt war ein bisschen wie die Eroberung der gefrorenen Natur. Tierspuren von Eichhörnchen und Vögeln zeichnen sich im Schnee ab. Ich freute mich über jede Kleinigkeit, die ich entdecken konnte. Im Mittelalter um 1200 gab es eine kleine böhmische Burg, die Burg Lilienstein. 1406 wurde noch eine Burgbesetzung erwähnt, aber wohl schon im Jahr 1550 wurde die Burg aufgegeben und verfiel. Bei Grabungen um 1894 wurden Grundrisse von gemauerten Befestigungen und andere Funde geborgen. Neben den Mauerresten sind heute noch die Aussparungen für Balken oder ähnliches in den Felsvorsprüngen sichtbar. Ein 4 Meter hoher Obelisk ziert die Südseite des Plateaus. Mit diesem hat es Folgendes auf sich. 1708 erstieg August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, den Berg. Dazu ließ er Stufen auf die Südseite schlagen. Und daran soll der Obelisk erinnern. Das ursprüngliche Bauwerk wurde am 4. Juli 1996 durch einen Blitzschlag zerstört und 2008 durch eine Nachbildung ersetzt. Aus Anlass des 800-jährigen Bestehens des sächsischen Herrschaftshauses der Wettiner wurde um 1889 ein 16 Meter hoher weiterer Obelisk als Gedenkstätte vom Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz errichtet. Dieser Obelisk wurde ebenfalls im Laufe der Jahre mehrere Male vom Blitz getroffen und 2000 wurde er grundlegend erneuert, saniert und mit einem Blitzausstatter ausgerüstet. Auf dem Lilienstein gab es auch einmal einen Aussichtsturm. Wegen Baufälligkeit wurde dieser dann aber 1936 abgerissen. Die Gastwirtschaft jedoch wurde im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. Auch sie lockt heute noch mit warmen Getränken und bestimmt leckeren anderen stärkenden Speisen. Ich war vorbereitet und hatte ein wenig Kuchen und warmen Kakao und das obligatorische Käsebrot und etwas Obst und Gemüse dabei. Nachdem ich auf dem Felsen jeden Winkel und jede Nische erkundet habe, suchte ich mir eine mehr oder weniger windstille Ecke, um meinen Proviant zu plündern. Und apropos plündern. Auch über den Lilienstein gibt es selbstverständlich mehrere Sagen. Eine handelt von einem Raubritter. Da ich mir in Bezug auf die Quelle da aber nicht ganz sicher bin, ob diese wirklich authentisch ist und in die Sächsische Schweiz passt, habe ich im Sagenbuch der Sächsischen Schweiz von Alfred Meiche zwei andere Sagen ausfindig gemacht.
Die Braut auf dem Liliensteiner. In Schandau lebte vor alter grauer Zeit ein junger Weber namens Konrad Zeisig, bieder, fleißig und fromm. So regelmäßig wie er zur Kirche ging, so eifrig besuchte er nach dem Gottesdienst den Lilienstein. Als er einst dort in Andacht versunken kniete, trat ihm die liebliche Gestalt eines Fräuleins entgegen, schön vom Antlitz, im Haar eine goldene Kette. Schüchtern bittet der junge Mann, den Saum ihres Kleides und endlich ihre Lilienhand küssen zu dürfen. Vor Liebe errötend drückt sie ihm die Hand und lässt ihn gewähren. Selbst einen Kuss weist sie nicht zurück. Auf seine Frage, ob er die Verirrte heimgeleiten dürfte, sagte sie mit silbergoldenem Tone: Die Schluchten kenne ich in der Runde. Ich will ein größeres, noch größer ist dein Lohn. Du hast gebeichtet und willst das Heiligste empfangen. Bewahre mir die Hostie. Es schwellte die Brust mir gläubiges Verlangen, o bringe mir das Mahl, das Allversöhnende. Der erschrockene Meister soll im Abendbrot zurückkommen, ein rotes Tuch unter dem Baum breiten, dort knien und wenn sie kommt und anbetet, ihr das Brot spenden. Doch zage nicht, wenn du Ungewohntes siehst, sonst sind wir beide verloren. Alles will er ihr tun, nur nicht das Heiligste schänden. Doch zwei große Tränen bewegen ihn, dass er forteilt und ihr Verlangen erfüllt. Als er zurückkommt und kniet, erscheint plötzlich ein schreckliches Wesen, halb Tier, halb Mensch. Ihre Arme sind Tigerklauen. Sie ist wegen Muttermordes verdammt. Der bestürzte Meister zermalmt bewusstlos das heilige Brot, will fliehen, fällt aber mit einem Aufschrei zu Boden. Da öffnet sich plötzlich die Erde, Flammen dringen hervor und das Unbild wird verschlungen. 2 Stunden lang lag der Meister bewusstlos. Als er erwachte, umfing ihn der Wahnsinn und er starb später mit einem letzten Abbild vom Lilienstein.
Eine andere Sage erzählt diese Geschichte.
Der Schatz auf dem Liliensteiner. Einst ist eine arme Frau aus Waltersdorf mit ihrem Kind auf dem Lilienstein gegangen. Da bemerkte sie plötzlich am Berge eine offene Türe und sieht in dem Gewölbe, welches diesen verschließt, eine Menge Goldhaufen liegen. Sie setzt also das Kind auf einen dabei stehenden goldenen Tisch, rafft emsig so viel von dem Haufen, also sie in ihrer Schürze fortbringen kann, auf und eilt damit, ihr Kind zurücklassend nach dem draußen stehenden Korbe. Als sie aber umkehrt, findet sie die Tür nicht mehr und muss also auch ihr Kind als verloren ansehen. Nach Verlauf eines Jahres geht sie aber an demselben Tage und zur selben Stunde wieder an den nämlichen Ort, findet auch die Tür wieder und erhält auch ihr Kind unversehrt, welches auf dem Tische mit goldenen Äpfeln und Birnen spielt, gleichsam, als wäre seitdem nur ein Augenblick verflossen, zurück.
Alle Sagen, die ihr in dieser Folge gehört habt, stammen von Dr. Alfred Meiche. Er war Heimatforscher. Neben zahlreichen Studien und Darstellungen, die sich mit Geschichte, Volkskunde und Sprachgeschichte der Sächsischen Schweiz befassen, verfasste er natürlich auch Bücher. Das Sammelbuch Sagenwerk der Sächsischen Schweiz ist erstmals 1894 erschienen und fasst die echten Sagen der Region zusammen. All die Dinge gingen mir während meines Ausflugs natürlich nicht durch den Kopf. Ich war damit beschäftigt, den linken vom rechten Weg zu unterscheiden. Dabei ließ ich meinen Gedanken freien Lauf, hing dem einen oder anderen nach, nahm alle Bilder, die ich aufnehmen konnte, auf. Und als ich damit fertig war und absichtlich noch etwas gebummelt habe, machte ich mich dann auf den Weg zum Abstieg. Der war im Gegensatz zum Aufstieg ein Spaziergang, der weder Stufen noch Stiegen beinhaltete. Dafür aber eine Begegnung mit einem Wintergoldhähnchen. Keinen halben Meter von mir entfernt saß der kleine, flauschig aussehende Vogel mit seiner gelben Brust und dem grünlich-braunen Gefieder von mir entfernt. Er sang so laut und deutlich vom Frühling und davon, dass die ein oder andere Sage in der Gegend wohl wahr sein müsste. Er habe das nämlich alles ganz genau gesehen. Die Raubritter, die verwunschene Tür und selbstverständlich den Goldschatz. Jeder der beiden Felsen, Pfaffenstein und Lilienstein, hat seinen ganz, ganz eigenen Charme und seinen ganz eigenen Charakter. Ist der Pfaffenstein etwas verwinkelter als der Lilienstein, steht der doch dem Pfaffenstein nichts in seinem Ausblick nach. Zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang kann man insbesondere vom Lilienstein sagenhafte Bilder mit dem aufsteigenden Morgendunst festhalten. Egal, welches Plateau du vielleicht besuchen solltest, und eigentlich solltest du meiner Meinung nach beide besuchen, du wirst von einem wunderschönen Ausblick mit sehr viel Weitblick belohnt. Eigentlich möchte ich die beiden Felsformationen auch gar nicht miteinander vergleichen. Für mich gehören sie irgendwie zusammen und sie sind es gleichermaßen wert, besucht zu werden. Herbst, Winter, Sommer, Frühjahr, Pfaffenstein, Lilienstein, es spielt im Grunde gar keine Rolle. Jede Wanderung hat ihren ganz eigenen Zauber, ihren eigenen Charme, ihren eigenen Charakter. Ganz so unterm Strich, jede Wanderung ist das, was du daraus machst. Und manchmal ist eine Wanderung genau das, was du gerade brauchst. So wie ich meine Wanderung auf den falschen Lilienstein gebraucht habe. Und das war's auch schon für diese Folge, diesen Kurztrip von nah weit weg. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Pete bedanken fürs Einlesen der Sagen. Ich hoffe, du hast die Tour zum Pfaffenstein und zum Lilienstein genossen und du konntest ein bisschen Wanderlust mitnehmen. Hast du vielleicht schon selbst diese beiden markanten Felsen besucht oder steht ein Ausflug in die Sächsische Schweiz noch auf deiner Liste? Erzähl mir sehr, sehr gern davon. Auf Instagram unter imkopfweltenbummlerin findest du mich. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch riesig über eine Bewertung oder wenn du die Folge mit deinen naturbegeisterten Freunden teilst. In der nächsten Folge nehme ich dich mit in die böhmische Schweiz. Wir bleiben bei den Kurztrips. Es wird nochmal ein bisschen winterlicher und in der nächsten Folge wird es auch tatsächlich ein bisschen Schnee geben. Und vielleicht wieder eine Sage. Bleib dran und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Tschüss!